Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Wenn in den Medien von diesem Sonntag die Rede ist, dann wird er meist Totensonntag genannt. Also ein Tag, an dem wir zurückschauen auf Abschied und Leid, in diesem Jahr noch verschärft durch die Corona-Krise, die sogar eine angemessene Beerdigung nicht zulässt. Am Totensonntag werden wir erinnert an die Begrenztheit und das Ende des Lebens. Und wir werden erinnert an dieses alte Kirchenlied aus dem 11. Jahrhundert. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Luther hat mit dieser Liedzeile ein Wortspiel gemacht. Er hat sie umgedreht. Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Und dazu passt nun der andere Name dieses Sonntags, der uns viel geläufiger ist. Ewigkeitssonntag. Darum soll es heute gehen, um die von Gott verheißene Ewigkeit. Und ich möchte zunächst den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext lesen, aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Dieser Text spricht von der den Christen verheißenen Zukunft, in der alles neu sein wird. Und das soll heute Morgen auch das Thema sein. Gott verspricht, siehe, ich mache alles neu. Manch einer hat allerdings im Zusammenhang mit diesem Ausblick vielleicht auch etwas bange Gedanken und fragt sich, was wird wohl sein? Was erwartet mich da konkret? Mit welcher Situation werde ich konfrontiert? Ich habe zum Beispiel oft Probleme, wenn ich in eine völlig neue und unbekannte Situation gerate. Man kann das vielleicht vergleichen mit der Ankunft in einem fremden Land, in dem zunächst einmal alles fremd ist. Die Sprache, die Währung, die Verkehrsverhältnisse, die Gewohnheiten des täglichen Lebens und vieles andere. Da wird einem dann vielleicht doch etwas Angst. Wenn ich aber in solch einer Situation auch nur einen einzigen Freund habe, einen Menschen, der mich kennt, dann sieht das schon ganz anders aus. Er erwartet mich vielleicht am Flughafen. Er weiß, wie man hier ein Taxi bestellt, wie man Geld wechselt. Und er steht für die kleinen und großen Schwierigkeiten ein, die ich habe. Durch solch einen Menschen ist mir dann das fremde Land gar nicht mehr ganz so fremd. Auch die Ewigkeit wird mir wahrscheinlich zunächst doch fremd sein. Und da kann ich im Blick darauf schon ein etwas banges Gefühl haben. Was geschieht auf dem Wege dorthin? Wie wird es dort sein? Wie werde ich dort aufgenommen? Kennt ihr solche Fragen? Aber ich habe ja dort einen Herrn, den ich kenne und der mich kennt, der mich kennt, wie ich bin. Ich habe dort einen Freund, Jesus Christus, der mich an der Hand nimmt, vor den Thron Gottes führt, dort für mich eintritt und sagt, den kenne ich, der gehört zu mir. Und dann braucht mir nicht Angst zu sein, sondern dann kann ich mich freuen. Außerdem werde ich ganz sicher eine Menge Geschwister treffen, die ich hier schon gekannt habe. Ich denke an den Bruder, der sich einer Chemotherapie unterziehen muss, deren Ergebnis völlig offen ist, der aber seinen Frieden mit Gott gemacht hat und bereit ist zu gehen, wenn er ihn ruft. Es gibt für ihn nur zwei Möglichkeiten. Entweder hilft die Therapie, dann darf er weiterleben, oder sie hilft nicht, dann, das weiß er, ist er bei seinem Herrn. Das mag vielleicht recht platt und unsensibel klingen, aber so einfach ist das. Besser, so einfach sollten wir es vielleicht sehen. Und ich selbst möchte immer mehr dahin kommen, das auch für mich so einfach und so selbstverständlich zu sehen, auch wenn ich natürlich an diesem Leben hänge. So ist das mit der Ewigkeit und mit der Hoffnung, die wir haben, weil wir dort einen lebendigen Herrn haben, der auf uns wartet und der für uns einsteht. So ist der heutige Sonntag gar nicht ein Totensonntag, sondern er ist zu Recht ein Ewigkeitssonntag, weil er von dieser lebendigen Hoffnung spricht. Darüber lasst uns nachdenken. Dabei ist die zentrale Aussage des Verses 5a, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist der rote Faden, der sich nicht nur durch diesen Text, sondern der sich durch die ganze Offenbarung, ja durch die ganze Bibel hindurchzieht. Darauf läuft letztlich alles hinaus. Die Weltgeschichte, die Geschicke der Menschheit und unser ganz persönliches Lebensschicksal, all die vielen Rätsel, die sich uns hier stellen, werden einmal im Nachhinein gelöst werden, wenn Gott alles neu macht. Und weil es nicht einfach eine Reparatur ist, sondern etwas völlig Neues, deshalb haben wir es hier mit einer gewissen Hoffnung zu tun. Christliche Hoffnung, Geschwister, grenzt an Gewissheit. Ja, sie ist Gewissheit. Siehe, ich mache alles neu. Alles? Was wird neu? Ich denke, es geht im Wesentlichen um drei Dinge. Ich nenne sie einmal. Erstens, die Schöpfung wird neu. Zweitens, die Gemeinde wird neu. Drittens, die Menschheit wird neu. Zum Ersten, die Schöpfung wird neu. Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde und dabei erwähnt er ausdrücklich, dass auch das Meer nicht mehr existiert. Das klingt vielleicht etwas seltsam, aber ich denke, er erwähnt es, weil das Meer ein Sinnbild für alles Ruhelose und Bedrohliche ist. Die Wellen um uns herum, die uns oft zu verschlingen drohen, die wird es nicht mehr geben. Gott schafft das ganze Universum neu. Und er tut es deshalb, weil durch den Sündenfall des Menschen diese Welt, wie Paulus in Römer 8,20 sagt, der Vergänglichkeit unterworfen ist. Wir sind ja durch die Massenmedien so sehr darauf eingestimmt, all das Schlimme und Entsetzliche in dieser Welt in den Vordergrund zu stellen. Ein Blick in die Zeitung, ein Anschalten der Rundfunk- oder Fernsehnachrichten liefert uns sofort eine Art Zustandsbeschreibung dieser Welt. Wer darüber etwas nachdenkt, kann schon zu der Frage kommen, geht er nun alles mit Riesenschritten dem Abgrund entgegen? Macht der Mensch sich und diese Welt selbst kaputt? Kann man dagegen überhaupt noch etwas tun? In den letzten Monaten sind diese Gedanken vielleicht etwas in den Hintergrund geraten, angesichts der immer neuen und immer schlimmer werdenden Meldungen zur Corona-Situation, die für viele Menschen mit großen Ängsten verbunden ist. Da fragt man sich schon, wohin geht das denn alles? Die Offenbarung aber widerspricht solchem Denken und Fragen ganz energisch. Sie lenkt den Blick weg von diesem Abgrund hin auf das, was kommt, auf das Ziel aller Dinge. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, schreibt Johannes, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Ich bin froh, dass ich diese Perspektive habe und nicht voller Angst auf all das Schlimme sehen muss und dass ich weiß, dass Gott diese Hoffnung auch anderen Menschen schenken möchte, zum Beispiel auch denen, die uns anbefohlen sind. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wie diese Neuschöpfung vor sich gehen wird, das steht da nicht. Und wir können es uns auch nicht vorstellen. Die Hauptsache ist aber, dass wir hören, wer diese neue Welt schafft. Der Mensch kann allerhöchstens etwas verbessern. Und meist sind seine Verbesserungen sofort wieder verbesserungsbedürftig. Sie sind vielleicht noch nicht einmal Verbesserungen. Die augenblickliche Krise macht unsere eigentliche Ohnmacht doch sehr deutlich. Gott aber setzt einen völligen Neuanfang, wobei er auch die ängstlich harrende Kreatur, wie Paulus sie in Römer 8,19 nennt, in die Erneuerung einbezieht. So lesen wir etwa in Jesaja 65, Vers 25, Wolf und Schaf sollen beieinander wohnen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Wir sehen schon, die Bibel ist voll von dieser Hoffnung auf Erneuerung und Erlösung. Da kann ich doch nicht die Hände in den Schoß legen. Da muss ich doch an die Verantwortung denken, die ich für diese Welt habe, auch in meinem eigenen kleinen und bescheidenen Rahmen. Die Verantwortung für den Nächsten zum Beispiel, der diesen Ausblick noch nicht hat. Wer seine Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn Jesus setzt, der wird nicht nur bereit sein, sondern für den wird es selbstverständlich sein, von dieser Hoffnung weiterzusagen und so Hoffnungsträger für andere zu werden. Unsere Verantwortung als Christen besteht nicht darin, all das, was in unseren Augen falsch läuft, aufzuzeigen und zu seiner Beseitigung aufzurufen. Unsere Verantwortung, Geschwister, besteht darin, anderen Menschen Hoffnung zu geben und sie auf das Ziel hinzuweisen. Wie also nennen wir nun diesen letzten Sonntag des Kirchenjahres, Toten- oder Ewigkeitssonntag? Eigentlich klar, er muss Ewigkeitssonntag heißen, eben weil er von der Verheißung ewiger Herrlichkeit spricht. Und wohin gehören wir? Zu denen, die wie gebannt in den Abgrund der Vergänglichkeit dieser Welt starren und ihn bejammern? Oder zu den Fackelträgern der Hoffnung, die sich an der göttlichen Verheißung orientieren? Siehe, ich mache alles neu. Ein zweites, die Gemeinde wird neu. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ein für unsere Begriffe vielleicht etwas eigenartiges Bild. Gemeint ist wohl das neue Jerusalem als Gegenbild zu dieser gottlosen Stadt Babel. Dieser Stadt der äußersten Gottesferne, ziemlich am Anfang der Zeit, wird nun am Ende der Zeit die völlig neue Stadt gegenübergestellt, in der Gott selbst Wohnung nehmen wird. Das sagt Vers 3, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das erinnert uns vielleicht an Johannes 1,14, wo es über Jesus heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Dasselbe Wort auch im Griechischen. Und so ist es ja wohl auch. Seit Jesus in diese Welt gekommen ist, ist hier und da ein Stück der neuen Welt sichtbar geworden. Jesus hat Zeichen gesetzt, die eine Ahnung dieser neuen Gottesstadt, des neuen Jerusalem, erkennen lassen. Sein Heilen und Helfen, sein Vergeben und Erneuern haben Signalwirkung. Sie sind Zeichen für das, was kommt. Und auch dabei bleibt es nicht nur. Es gibt Situationen, in denen wir wie durch einen Spalt eines Vorhangs hindurch einen kurzen Blick in diese himmlische Herrlichkeit tun dürfen. Mancher unter uns hat das schon erlebt, und das war dann immer eine Situation, die er nicht mehr loslassen wollte. In 2. Petrus 1, 17, 18 berichtet Petrus selbst von solchem Erlebnis, damals auf dem Berg der Verklärung. Wenn unser Text nun hier Jerusalem mit einer Braut vergleicht, dann verbindet er mit dem Bild der Gottesstadt auch noch ein zweites Bild. Die Braut hat sich für ihren Bräutigam geschmückt und nun kommt sie ihm entgegen. Und sie kommt aus dem Himmel, von Gott her. Mit der Braut, das wissen wir, ist die Gemeinde gemeint. Und diese Neuschöpfung ist ausschließlich Gottes Werk. Das macht ganz deutlich, nicht wir schaffen die Gemeinde der Heiligen. Und Theologien, die das als ein ihrer Ansicht nach erreichbares Ziel anstreben, führen nur in die Irre. Gott selbst vollendet sein Werk. Wir dürfen dabei die Hände nicht in den Schoß legen, sondern sollen glauben, hoffen und lieben, bis er kommt und alles vollendet. Eine Gemeinde, die in dieser Gewissheit lebt, ist imstande, all die lähmenden Erfahrungen zu bewältigen, die man heute zum Beispiel unter dem Stichwort Leiden an der Kirche zusammenfasst. Und damit ihr mich nicht missversteht, mit Kirche meine ich nicht die verfasste Kirche, sondern ich meine die wirkliche Gemeinde Jesu, aufgesplittert in so viele verschiedene Kirchen und Gemeinschaften, mit so manchen letztlich doch oft so unwichtigen theologischen Unterschieden. Wer leidet denn nicht an dieser Zerstrittenheit? Wem macht der Kleinglaube nicht zu schaffen? Aber trotz all dessen können wir uns auf die Verheißung verlassen, dass Gott seine Gemeinde nicht lässt. Und dass Vers 3 gilt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Übrigens, im griechischen Text steht in Vers 3 nicht, sie werden sein Volk sein, sondern sie werden seine Völker sein. Das heißt, es geht nicht um ein neues Jerusalem als Mittelpunkt Israels, sondern des Volkes Gottes aus allen Völkern. Das erinnert uns wieder an den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern im Missionsbefehl gegeben hat. Nachzulesen in Matthäus 28, Vers 19, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Oder auch an Gottes Verheißung an Abraham, 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott lässt seine Leute nicht, und weil das so ist, können wir als Gemeinde getrost an die Arbeit gehen, an die wir gestellt sind, nämlich Hoffnungsträger zu sein in einer immer dunkler werdenden Welt. Denn über uns, wie über anderen Gemeinden, über der ganzen Gemeinde Jesu steht diese Verheißung, siehe, ich mache alles neu. Und ein drittes wird neu, die Menschheit wird neu. Und nun lenkt unser Text den Blick auf die Zusagen, die der Menschheit gelten. Ihre Geschichte, im Großen wie auch im Kleinen, ist gekennzeichnet von einer unübersehbaren Spur von Blut und Tränen, von Kriegen und Katastrophen, von Hunger und Machtkämpfen, von Not und Elend, von Unrecht und Leid, bis heute. Man könnte fast meinen, der Teufel triumphiere. Und dieser augenscheinliche Triumph gilt für jedes Volk, wie auch für jeden einzelnen Menschen. Und da wird uns nun die Verheißung übermittelt, und Gott wird abwischen alle Tränen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann folgt diese Zusage Gottes siehe, ich mache alles neu. Und die Weisung schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Vers 4 hat mich an den Monatsspruch für diesen Monat erinnert. Da sagt Gott in Jeremia 31,9, sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Geschwister, vor uns steht ein Vater, der seine weinenden Kinder tröstet. Vor uns steht ein Vater, der seinen weinenden Kindern die Tränen abwischt. Vor uns steht ein Vater, der seinen Kindern tiefe Geborgenheit schenkt. Vor uns steht ein Vater, der seine übergroße Liebe zu uns dadurch deutlich gemacht hat, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz schickt und opfert, damit wir leben dürfen. Und diese Liebe soll uns heute am Ewigkeitssonntag ganz persönlich erreichen. Sie möchte uns aufrichten und stärken, zum Beispiel da, wo wir noch weinen über den Tod eines geliebten Menschen. Sie möchte uns über den Tod hinausweisen auf den Trost in der Ewigkeit. Nicht der Tod ist das Letzte, die Ewigkeit steht offen. Tränen sind nicht die letzte Station unseres Weges. Wir mögen zwar mit Tränen bei Gott ankommen, aber er wird sie abwischen, alle. Mein Vorstellungsvermögen und sicherlich auch das eure reicht da einfach nicht aus. Aber ich halte mich an das, was Jesus selbst hier dem Johannes sagt. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich denke an den großen dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard, der auf seinen Grabstein schreiben ließ, noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann kann ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Stellt euch das mal vor. So lasst uns die kleine Zeit, die uns gegeben ist, verantwortlich nützen. Dazu gehört liebende Zuwendung und Geduld ebenso wie kritisches Gespür gegenüber dem Zeitgeist. Häufig versucht der ja, den Tag des kommenden Herrn zu verharmlosen, indem er ihn, ist das nun geschickt oder plump, zum Sankt-Nimmerleins-Tag umfunktioniert. Etwa so, wann wird das schon sein? Er ist bis heute nicht gekommen, er wird auch morgen und in Zukunft nicht kommen. Wir müssen schon wachsam sein, denn nicht umsonst heißt es ja im Vers 7, wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das Erbe fällt uns nicht so einfach in den Schoß, sondern es ist davon abhängig, dass wir unserem Herrn die Treue halten und uns durch nichts und niemanden von ihm trennen lassen. Mit dem Wort überwinden übersetzt Luther hier und in anderen Texten einen griechischen Ausdruck für das militärische Besiegen des Gegners. Überwinden hat also etwas mit dem Sieg über einen Feind zu tun, den Feind der Anfechtung und der Verführung. Unser Text macht das Überwinden noch etwas deutlicher, indem er auch anspricht, wer all das nicht ererben wird, weil er nicht überwindet. Die Predigttextordnung lässt diesen Vers 8 zwar weg, aber er gehört ganz einfach dazu. Ich lese ihn noch einmal. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Dieser Pfuhl steht also für den letzten und endgültigen Schlussstrich. Und er bedeutet Tod ohne Auferstehung zum Leben. Hier hört das Leben auf und beginnt nie wieder. Das ist der zweite Tod, der ewige Tod, das ganze Gegenteil des versprochenen Lebens. Kein Anteil an dem siehe, ich mache alles neu. Und das heißt auch, es stimmt einfach nicht, was so oft gesagt wird, dass am Ende doch alle in den Himmel kommen. Es gibt einen ewigen Tod für die, die das Geschenk des Glaubens nicht annehmen und bewahren. Und das dürfen wir bei der Weitergabe der Botschaft von der Liebe Gottes nicht verschweigen. Das sind wir den Menschen, die Jesus nicht kennen, sogar schuldig. Wir sind es ihnen schuldig, sie zur Umkehr aufzurufen, denn die herrliche Zukunft, von der der Text spricht, gilt nur für Kinder Gottes, für Gläubige, also für Menschen, die sich Jesus zugewandt und ihm ihr Leben gegeben haben. Für alle anderen aber gilt der eben gelesene Vers 8, und das heißt ewiger Tod. Deshalb sind wir es den Menschen schuldig, ihnen die Botschaft vom Heiland und Erlöser Jesus Christus zu bringen. Und Krisenzeiten wie die augenblickliche wollen uns auch daran erinnern, dass wir besonders diese Verantwortung haben und uns nicht mit anderen Aktivitäten verzetteln sollen. Geschwister, unser Text sagt uns, dass Gott alles neu machen wird. Siehe, ich mache alles neu. Die Schöpfung, die Gemeinde, die Menschheit. Vorstellen können wir uns das überhaupt nicht, wie das alles geschehen wird. Wir können nur in Raum und Zeit denken. Und Raum und Zeit gehören zu dieser Welt, nicht zur zukünftigen. Mir fiel in diesem Zusammenhang ein Kinderbuch ein, das wir mit unseren Enkeln oft gelesen haben. Da ging es um die Raupe Hermie, die immer die Schmetterlinge bewunderte und aus der am Ende dann selbst ein wunderschöner Schmetterling wurde. So ähnlich wird das wohl sein. Vorstellen können wir uns das nicht. Und vielleicht bleibt ja auch hier und da noch ein etwas unsicheres oder gar banges Gefühl. Deshalb komme ich noch einmal zurück zum Anfang. Es ist wie mit dem großen, unbekannten Land. Habe ich dort einen Freund, dann bin ich viel sicherer und weiß, dass ich mich nicht ängstigen muss. Christen haben in der Ewigkeit solch einen Freund, der sie an der Hand nehmen, zum Thron des Vaters bringen und sagen wird, den kenne ich, für den stehe ich ein, der gehört zu mir. Wir haben Jesus Christus. Er wird uns in die Ewigkeit bringen, weil er an unserer Stelle den Preis bezahlt hat. Das wird allein Herrlichkeit sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.